Universität Hamburg.
Herr Professor Fischer, vielen Dank für die sehr schöne Einleitung und Vorstellung. Meine Damen und Herren, ich möchte über das Thema Ernährung sprechen. Und wir haben heute und gestern den ganzen Tag über Qualität gehört. Und ich würde gerne den Aspekt aus der Sicht eines Ingredient Suppliers darstellen. Was ist Qualität aus Sicht eines Unternehmens wie DSM? Und gestern hat Professor Möhle kurz erläutert, mittlerweile kommen 80% der Phytonine aus China. Wir sind die anderen 20%. Das heißt, wir sind der Hersteller in der westlichen Welt. Wir betreiben die einzige Vitamin-C-Anlage in Europa und so weiter und so fort. Und viele unserer Kunden, die da sind, wie Unilever und so weiter, legen Wert dann darauf, dass sie einen Teil von diesen Kapazitäten bekommen, weil wir für Qualität für unsere Produkte stehen. Ich möchte aber einen anderen Teil vorstellen. Wenn wir von Ernährung sprechen, dann meinen wir gesunde Ernährung. Oder wir setzen das eigentlich immer voraus. Und ich habe hier einige Bilder genommen aus verschiedenen Regionen in der Welt. Und wenn Sie sich vor Augen halten, was bedeutet Ernährung für die verschiedenen Regionen? Wir haben fast 900 Millionen Menschen, die hungrig sind. Wir haben gleichzeitig 1,5 Milliarden Menschen, die übergewichtig und obes sind. Wir haben 365 Millionen Menschen, die Diabetes haben. Wir haben mehr als 30 Millionen Cancer, Krebs pro Jahr und dergleichen. Das heißt, viele ernährungsbedingte Krankheiten. Was bedeutet das für den Einzelnen? Was können wir beitragen, um letztendlich Ernährung gesünder zu machen? Wo stehen wir in Deutschland zum Beispiel? Nun, wenn wir essen, nehmen wir das an. Die Kolleginnen und Kollegen haben vorhin schon gesagt, ja, wir verbinden damit beste Qualität, die von deutschem Land oder vom See kommt. Und wir setzen dann voraus, dass alles das, was ich hier anführe, mit enthalten ist. Vitamine, Carotinoide, Enzyme, die Fettsäuren, Fiber, Mineralien, Aminosäuren und so weiter. Ist dem immer so? Wo stehen wir in unserer Ernährung? Wir haben vorhin das gemacht. Wir haben gesagt, es ist akzeptiert, dass in Entwicklungsländern die Ernährung, wie ich vorhin gesagt habe, nicht optimal ist. Es ist weniger akzeptiert, dass auch bei uns entsprechende nicht adäquate Zustände auftreten. Das heißt, wir haben begonnen, wir haben die Ernährungsstudien, die es gibt, nationale Verzehrstudie, Deutschland und so weiter genommen und haben sie analysiert und haben ein ganz einfaches Schema angewandt. Wir haben ein Ampelsystem eingeführt, wir haben 5 Farben gewählt und haben gesagt, wenn die Bevölkerung zum Großteil ausreichend versorgt ist, grün, wenn sie nicht ausreichend versorgt ist, geben wir ein Rot und dazwischen diese Farben. Wir haben das kürzlich publiziert letztes Jahr und ich sage, wir haben einen Ernährungssturm ausgelöst. Viele sehr positive Reaktionen darauf, aber auch negative Presse. Die Deutsche Ernährungsgesellschaft hat reagiert und hat publiziert, Deutschland ist kein Defizienzland. Wir haben nie gesagt, Deutschland ist ein Defizienzland, sondern wir haben immer gesagt, wo stehen wir in der Einnahme von Micronutrients bezogen auf die Empfehlungen. Das ist unsere Aussage mit dieser Landkarte. Nun, Sie sind neugierig. Wo stehen wir? Das zeigt, da will ich mit diesem Ding zuerst einführen. Es gibt Empfehlungen überall in den Ländern von den Ernährungsgesellschaften, was wir einnehmen sollen. Angefangen von Grains, Gemüse, Früchte, Milchprodukte, Proteinquellen und dergleichen. Das Problem ist zweifach. Erstens, wenn Sie schauen, die Bevölkerung hält sich relativ wenig an die Empfehlung. Wenn Sie schauen, mehr als 75% der Bevölkerung in den verschiedenen Regionen, das finden wir überall,
essen nicht regelmäßig Gemüse. Mehr als 75% der Bevölkerung isst nicht regelmäßig Obst und so weiter und so fort. Und es kommt ein zweites Problem dazu. Wenn Sie oben die Empfehlung anschauen und wenn Sie daran denken, was Sie am Abend machen, ein Glas Bier trinken, ein Glas Wein trinken und dergleichen, dann sind Sie bei dem Lebensstil, den wir heute haben, sehr schnell außerhalb der Energiebilanz. Oder wenn Sie an einem dieser Produkte sparen, sind Sie außerhalb der Mikronutrient-Empfehlung. Nun, jetzt, wie sieht es im Detail aus? Das nächste Bild zeigt es. Das ist ein Vergleich, wiederum das Ampelsystem angewendet, für verschiedene Regionen. Oben finden Sie Deutschland. Und wir können in den verschiedenen Ländern unterscheiden nach Geschlecht, männlich, weiblich und dergleichen. Und Sie sehen, nehmen wir mal zwei der roten Beispiele raus. Vitamin D, Deutschland, etwa 90% der Bevölkerung, trifft nicht die Empfehlungen von Ernährungsgesellschaften. Das gleiche gilt für Folat, Folsäure, etwa 90% der Frauen, 90% der Männer nehmen nicht durch die tägliche Ernährung ausreichend Folsäure ein. Bei anderen Produkten ähnlich, wenn sie Vitamin sind wir, C etwa 50%, 40% unterhalb der Empfehlungen, Vitamin E knapp 50% unterhalb der Empfehlungen. Ja. Gleiches in anderen Ländern, wie bei einigen Staaten, deutlich rot bei den fettlösenden Vitaminen A, D, E, zu wenig bei Vitamin C. Großbritannien, ähnliches Bild, D, 90% unterhalb der Empfehlung, Vitamin E das gleiche. Holland ähnlich, Holländer haben eine bessere Vitamin E-Zufuhr, weil sie mehr Salat essen mit dem entsprechenden Salatöl, was Vitamin E enthält. Die Frage ist, bedeutet das etwas? Nationale Verzehrsstudie, wie ich sagte, in den USA die Enhanced-Data und so weiter. Also alles offizielle Dokumente in Deutschland von Hans Karlsruhe von Mischa-Institut erzeugt. Was bedeutet das? Sie spüren es nicht, oder? Ich habe dieses Bild von Bruce Ames rausgeholt. Und Bruce Ames sagt Folgendes: Wenn wir nicht genügend von den Nährstoffen bekommen, haben wir eine Defizienz. Aber die Defizienzen finden wir heute nicht mehr, außer in Entwicklungsländern. Wir haben nach wie vor alle 3 Sekunden ein Kind, das blind wird wegen Vitamin-A-Defizienz. Wir haben nach wie vor Rachitis in verschiedenen Ländern, Scurvy, also finden wir kaum mehr in der Welt. Bruce Ames sagt aber was anderes. Er ist ein Papst, ein Experte für Altern und er sagt, wenn wir nicht die Nährstoffe bekommen, und er führt ungefähr 50 Nährstoffe auf, die wichtig sind, dann haben wir ein höheres Risiko für diese sogenannten nicht kommunizierbaren Krankheiten. Und nicht kommunizierbare Krankheiten sind die ernährungsbedingten Krankheiten. Das heißt Diabetes, Cardiovascular Diseases, Cancer, Osteoporose und so weiter. Das heißt, letztendlich ist eine der Aussagen, die ich mache, mit dem, was wir über die Ernährung zu wenig aufnehmen, sorgen wir selbst dafür, dass wir im Alter Probleme in diesen Krankheiten haben. Und wenn Sie denken, die Lebenserwartung steigt, kommen wir zu dem weiteren Punkt. Das ist die Auswertung der WHO. Die wurde 2010 publiziert und sie haben analysiert, was sind die Todesursachen heute. Und von den 57 Millionen Todesfällen in 2008 waren 36% bedingt durch ernährungsbedingte Krankheiten. Eine wichtige Aussage ist, dass ein Teil davon bereits in einem früheren Alter, also nicht nur bei im hohen Alter auftritt. Und dann ist die wirklich kolossale Aussage, dass ein Großteil davon vermieden werden könnte durch einen entsprechenden Lifestyle. Und die Ernährung ist ein Teil von Lifestyle. Die Daten sind gerade ausgewertet worden, auch von Lancet. Die neuen Daten von Lancet 2011, jetzt publiziert im Januar, sagen Folgendes. Der größte Anteil mittlerweile an Todesursachen sind ernährungsbedingte Krankheiten. Sie führen mittlerweile die Todesliste an. Das heißt, es hat sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten gedreht. Allein in 20 Jahren haben wir weltweit 5 Lebensjahre dazugefügt. Das heißt, die Lebenserwartung ist 5 Jahre gestiegen. Aber von den 5 Jahren ist ein Lebensjahr disabled, also krankhaft. Und wenn man das auf die Summen umrechnet, bedeutet das, wir werden älter, aber der Zeitraum, wo wir nicht mehr gesund sind, wird größer. Das heißt, wir müssen mit Ernährung, wir können durch Ernährung schauen, wie wir das weiter verbessern. Ich möchte ganz kurz noch das Beispiel Vitamin D vorstellen. Wir haben in den letzten Jahren sehr viel bei Vitamin D gearbeitet. Wir haben zusammengearbeitet mit IOF, der Internationalen Osteoporose Foundation, und haben diese Mappe entwickelt. Das heißt, wir haben alle Studien analysiert, bei denen der Vitamin-D-Status gemessen wurde und dann zusammengefügt. Wir haben das ähnliche System angewendet. Wir haben jetzt nur 4 Farben auf dieser Landkarte und haben Länder, wo ein defizienter Status liegt, rot eingefärbt, wo der Status insufficient ist mit Orange, inadäquat gelb und grün der gewünschte Status. Wenn man die Zahlen nimmt, man darf es nicht unbedingt hochrechnen, nichtsdestotrotz, ich habe es mal versucht, bedeutet das Folgendes. Wenn man 75 Nanomol den Status, die Blutmessung als optimal, als gewünscht nimmt, und 75 Nanomol wird von Experten empfohlen, um eine Risikoreduktion für Knochenbrüche, für Diabetes und anderes zu haben, stellen wir fest, dass weltweit 88% diesen Wert nicht erreichen. Wenn man 50 Nanomol als Referenz nimmt, das ist momentan die Referenz von Institut für Medizin in den USA und anderen Instituten, stellen wir fest, dass etwa 37% der Weltbevölkerung den Wert nicht erreicht. Und fast 10% sind defizient. Also ein hohes Risiko für, wie vorhin sagte, Rickets im Kindalter beziehungsweise später Osteoporose und andere Erkrankungen. Wir haben für Deutschland eine Bewertung gemacht, die sieht folgendermaßen aus. Wenn man nimmt, wie viele Osteoporose-Patienten gibt es, sind etwa 8 bis 10 Millionen. Wir haben pro Jahr etwa 150.000 Frakturen. Wenn man das nimmt, was Experten heute ermittelt haben, wenn man einen guten Vitamin-D-Status hat, würde die Anzahl der Knochenbrüche um etwa 20% reduziert werden. Das bedeutet für Deutschland eine Reduktion von so und so viel und so und so viel Knochenbrüche. Und wenn man das umrechnet, was sind die Einsparungen davon, stellen wir fest, alleine durch eine ausreichende Vitamin-D-Zufuhr könnte man in Deutschland Kosten, direkte und indirekte Kosten, von 580 bis 780 Millionen erreichen. Damit schließe ich meinen Vortrag. Das ist unsere Strategie, die wir anwenden momentan. Wir arbeiten mit den Intake-Surveys, die allgemein zugänglich sind, und versuchen jetzt eine Verbindung zu bauen. Was ist die Konsequenz von einer nicht adäquaten Zufuhr auf die Gesundheit, langfristige Gesundheit insbesondere, auf die Gesundheitskosten, und was wären dann daraus abgeleitet Maßnahmen, um dem zu begegnen. Ein vorletztes Slide für Sie. Wir arbeiten momentan sehr stark, dass wir natürlich
individuelle Feedbacks geben wollen. Wir haben ein kleines Programm entwickelt in Kooperation mit einer Hochschule, wo man die Diät eingibt und dann bekommt man ein Feedback, was ist der individuelle Intake. Und die nächste Stufe wird sein, dass wir weggehen von Intake-Daten zu entsprechenden Statusdaten, dass wir also von analytischen Werten die entsprechenden Werte bekommen, individuell bekommen. Und dann kann jeder Einzelne entscheiden, was ist eigentlich seine optimale Diät. Damit schließe ich und das ist ein Zitat, das besagt, dass es wenige Aktivitäten gibt, die so viel Einfluss haben, einmal auf die Physiologie, aber auch auf die Psychologie bis hin zum Spirituellen, als das Essen. Also Essen ist wichtig, das ist meine Message und ich wünsche damit eine gute Ernährung. Vielen Dank.